Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Michael Koss, an der TU Dresden Professor für politische Systeme und Systemvergleich. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Hallo Herr Frenzel.
Es gab einen wunderbaren Moment am Abend bei der Wahlberichterstattung. Bettina Schausten vom ZDF schaltet zum Grünen-Chef Robert Habeck und der hört sie ganz offenbar nicht.
Hallo Frau Schausten, ich weiß nicht, ob Sie mich hören, ich höre jetzt gar nichts.
Ja, gut,
ich kann aber trotzdem antworten, auch ohne die Frage gehört zu haben wahrscheinlich.
Ich glaube, das machen wir mal.
Soll ich das tun, dann müssen Sie mal kurz den Daumen hochnehmen, dann sage ich einfach, was mir einfällt.
Ohne Frage wird bei uns nicht geantwortet, Herr Habeck.
Tja, Michael Koss, eigentlich wunderbar entlarvend. Ist doch egal, was Sie mich fragen wollen. Ich kann Ihnen gerne mein Statement abgeben, das wir sowieso im Parteivorstand am Nachmittag schon vorbereitet haben im Wording. Ich frage mich manchmal, ob Wahlabende und ihre Rituale der Demokratie möglicherweise mehr schaden als vielleicht die ein oder andere Partei, über die wir jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen reden werden heute.
Ja, also das ist eine Frage, der auch meine Kollegen nachgehen. Ich würde sagen, man sollte einfach von dieser Art von Format keinen Informationsneugewinn erwarten. Das ist aber auch wirklich verfehlt, weil wenn die Parteien tiefere Informationen als über die hinausgehenden am Wahlabend verfügen würden, dann hätten sie ein noch besseres Ergebnis erlangt. Also wir sind da einfach am Ende der Fahnenstange angekommen und gehen da eher in so eine Art Ritual ein, wo wir das Ganze sacken lassen. Man sollte es vielleicht als Katerfrühstück anschauen und nicht so sehr als Festbankett.
Wir können ja vielleicht mal einen Versuch machen, aber ich weiß nicht, ob wir uns darauf einigen könnten als mediale Öffentlichkeit, dass wir mal einen Wahlabend einfach ausfallen lassen und uns am Montag dann versammeln und in Ruhe raufschauen. Sage ich als derjenige, der gestern Abend hier die Wahlsendung moderiert hat. Also okay, Verabredung zwischen uns. Ich frage
Sie, ja, ich wollte eigentlich Sie, nur antworten.
Sie antworten darauf, wir hören uns beide zu, sprechen über dieses blaue Auge, das diese Landtagswahlen hinterlassen haben, in einer Stunde Radio oder auch 30 Minuten Podcast. Michael Koss ist weiter an meiner Seite, Politikwissenschaftler, zurzeit noch mit einer Professur an der TU Dresden auf dem Weg nach Lüneburg, richtig?
Das stimmt, ja.
Ja. Tag 1 nach der Wahl in Brandenburg und Sachsen. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat am Abend gesagt, jetzt hätte man 5 Jahre Zeit. Tja, um was eigentlich zu tun? Wir haben über die Frage Ausweg aus der Polarisierung gesprochen, die wir gerade erleben. Michael Koss, Sie sagen, das ist Gesetz, das ist eine Tatsache, mit der wir leben müssen, dass die Wahrnehmung und auch das Wahlverhalten so auseinanderfällt?
Also bis auf Weiteres. Ne? Also wie gesagt, Vorhersagen schwierig, langfristige Vorhersagen unmöglich. Aber ich denke, die Polarisierung hat sich jetzt so verfestigt, dass selbst ideale Änderung der faktischen Umgebung nicht sofort zu einem Bewusstseinswandel. Und Bewusstsein spielt halt auch eine Riesenrolle. Es geht nicht nur ums Sein in dieser ganzen Situation, im politischen Wettbewerb, in der wir uns befinden. Und ich denke, Herr Kretschmer hat da ja ganz konkrete Vorstellungen, was er tun will. Und das klingt auch alles sehr plausibel. Internet in die Fläche, mehr kommunale Daseinsvorsorge im weitesten Sinne. Genau das würde ich als Berater auch ihm in den Füller diktieren. Aber ich denke nichtsdestotrotz, dass der Unmut so groß ist, sonst würde man eben nicht auch die Grenze zum Rechtsextremismus überschreiten willens sein. Ja? Mhm. Unmut so groß ist, dass das nicht über Nacht und auch nicht innerhalb von Monaten hilft.
Ja, jetzt ist die Frage, und das hat sich auch ein bisschen entzündet an einem Wort, bürgerlich. Gestern fiel das als Stichwort in der Moderation der MDR-Kollegin, die die Wahlsendung in der ARD moderiert hat, die eine mögliche Zusammenarbeit AfD und CDU als bürgerliche Koalition beschrieben hat. Alexander Gauland, der AfD-Chef, hat das heute Vormittag an der Bundespressekonferenz aufgenommen und folgenden Weg skizziert.
Wir sind auf dem Wege, was hier nicht gerne gehört wird, wir sind auf dem Weg, die bürgerliche Volkspartei zu werden. In Brandenburg sind wir es. Wir sind die bürgerliche Alternative zu der rot-roten Regierung bis jetzt.
Sagt Alexander Gauland, ich höre gerade, er hat es bei Anne Will gesagt, nicht in der Bundespressekonferenz, aber da hätte er es auch sagen können, vermute ich mal. Wir haben ja darüber gesprochen, Politiker-Statements ähneln sich ja relativ stark nach Wahlen. Herr Koss, wenn man das hört, das ist jetzt natürlich eine parteipolitische Aussage, der will ich nicht so viel Prominenz geben, aber mal von der Analyseebene her. Es könnte ja auch sein, dass gerade ein so starkes Wahlergebnis auch eine AfD in gewisser Weise ja in eine neue Rolle bringt, auch konstruktiver umzugehen und nicht nur destruktiv.
Das war vorhin meine Abwägung mit dem, inwiefern es gelingt, die AfD, ich habe halt domestizieren gesagt, ja, oder auch zu einer Selbstdomestikation zu finden. Das ist möglich. Wir haben das erlebt. Wir haben das bei den Grünen erlebt. Ja, man erinnert sich da heute kaum noch oder kann es sich kaum vorstellen. Die sind als Antiparteienpartei angetreten. Die Linkspartei hat Riesenvorbehalte getroffen, hat aber sich eigentlich wie eine ostdeutsche Staatspartei lange in ihren alten, erfolgreichen Jahren, könnte man jetzt fast unken, verhalten und zur demokratischen Sorge wenig Anlass gegeben. Ja, also insbesondere der Bundestag ist eine Sozialisierungsmaschine für Parteien, die von außen da reinkommen. Die Abläufe sind so vorstrukturiert, da kommt man jetzt mit plumpem ja, Nein und so weiter, Rhetorik eigentlich nicht weiter. Mhm. AfD tritt diese Probe an und das bleibt abzusehen. Es tut mir leid, ich kann Ihnen da nicht sagen, in welcher Richtung die Reise geht.
Das kann wahrscheinlich keiner und mich umtreibt dann immer wieder die Frage, was kann man tun, jetzt nicht um der AfD zu helfen auf diesem Weg, das ist mir eigentlich kein Herzensanliegen, aber um eben zu vermeiden, dass wir 20-30% der Wählerinnen und Wähler politisch letztendlich verlieren. Das ist ja im Moment leider die politische Situation nach diesen Wahlen und auch bei vorherigen Wahlen haben wir das gesehen, dass eine Art Cordon sanitaire gebildet wird, wo ja immer die Gefahr mitschwingt, dass man damit auch diejenigen, die sie unterstützen, ausschließt. Und ich stelle mir das ganz konkret als große Aufgabe für das gesellschaftliche Leben vor. In Brandenburg, in Sachsen sind ja all diese Menschen jeden Tag beieinander, die AfD gewählt haben, die nicht gewählt haben. An der TU Dresden haben sie sicherlich mit Menschen dort zu tun, mit Personal, wer auch immer, die auch die AfD gewählt haben. Man muss ja beieinander bleiben können.
Ja, zum Glück kann und will ich dem auch gar nicht nachgehen. Ich denke, man sollte für die Leute tatsächlich Politik machen. Mit der Einschränkung und mit, das wird auch gemacht. Paradoxerweise, glaube ich, werden sich fast mehr numerisch gesehen AfD-Forderungen in den Regierungsprogrammen in Brandenburg wie in Sachsen wiederfinden als Forderungen vielleicht von den kleineren der drei jeweiligen Koalitionspartner.
Es gibt einen schönen Slogan der PDS aus den 90er Jahren, Veränderung beginnt mit Opposition. Häufig ist es so, dass Oppositionsparteien den größeren Einfluss auf eigentliche Regierungspolitik haben, als ab dem Moment, wenn sie wirklich regieren.
Der vielleicht größte Sieg der SPD ever ist die Mitbestimmung, die kam in den Adenauer Jahren. Ja? Also von daher absolut und der Punkt ist aber, man sollte Politik wirklich für die AfD-Wähler machen, bis zur Grenze des Grundgesetzes, sage ich mal. Ja, es ist einfach, und das müsste man vielleicht auch nochmal bei allem Umverteilen, bei aller Bereitschaft, jetzt auch endlich mal wieder Geld in die Hand zu nehmen, ganz klar sagen, es ist eine Chimäre zu glauben, dass man Zuwanderung einfach stoppen kann. Das wäre grundgesetzwidrig, darum drückt man sich gerne rum, das kann ich verstehen, aber ich werde ja nicht gewählt, deswegen sei das hier mal gesagt. Es wäre grundgesetzwidrig, einfach zu sagen, das Boot ist voll. Ja? Ein Spruch übrigens, der von CDU-Politikern mal in die Welt gesetzt worden ist, in den 90ern, glaube ich. Da kann man viel machen, aber ich habe keine Illusionen. Es scheint mir so, das politische Geschäft nicht so zu funktionieren, dass das jetzt auch nur binnen Jahresfrist zu sichtbaren Veränderungen führt.
1989 war das wunderbare Jahr des Mauerfalls, die Wende, die es auf viele blaue Wahlplakate der AfD geschafft hat in diesen Wahlkämpfen. Vollende die Wende, Wende 2.0, das waren Slogans, die man da lesen konnte. Michael Koss, mit Blick auf diese enormen Gewinne gestern für die AfD in Sachsen und Brandenburg und auch schon vorherige Wahlen, Europawahl, wo man das abmessen konnte, muss man konstatieren, dass die AfD so etwas wie die neue Stimme des Ostens ist?
Jetzt mal nicht sozialwissenschaftlich, sondern ein bisschen klarer, nein. In meinen Augen ist das absolut nicht der Fall. Es handelt sich um ein Beispiel für erfolgreiches Marketing, auf jeden Fall. Diese Slogans scheinen verfangen zu haben. Aber eine Ostpartei als solche könnte man vielleicht die frühe PDS, als sie noch PDS hieß, bezeichnen. Ja, das war eine Staatspartei der DDR, die sich in einem neuen Land wiederfand, aber eigentlich immer noch ein ganzes Stück weit diesen Macherduktus, den sie aus dem alten System übernommen hatte, verinnerlicht hatte. Ja? Die AfD kommt erstmal aus dem Westen, was ihre Spitzenkräfte in ganz Ostdeutschland ankommt. Das ist, glaube ich, die verwestlichste Partei in den neuen Bundesländern.
Man könnte sagen, besser Wessis.
Tja.
Aber gut.
Darf ich noch einen sagen? Ja, das ist das eine. Und sie lebt halt von Verhältnissen, die man in Ostdeutschland häufiger antrifft. Aber das hat nichts mit einem Lokalkolorit einer regionalen Verwurzelung in dem Sinne zu tun. Die mag jetzt entstehen,
Ja, ja, genau. Also das wäre ein Punkt, den ich an der Stelle machen würde. Ja. Denn das ist ja anders als im Westen, diese Stärke erstmal. Mhm. Wahrscheinlich auch dadurch bedingt, dass das Parteiensystem nicht so verfestigt ist wie durch 5, 6 Jahrzehnte Westdeutschland und die Erfahrung dort. Aber das sind jetzt Sitze im Parlament. Aber Sitze im Parlament heißt ja auch Büros, Strukturen. Das heißt aber auch gesellschaftliches Klima. Wir können davon ausgehen, wir haben es gerade schon angesprochen, im Sportverein, in der Freiwilligen Feuerwehr, im Elternbeirat, in der Schule. Da sind ganz normal AfD-Anhänger und die haben sicherlich auch, und das berichten auch Gesprächspartner, die wir haben oder auch unsere Korrespondenten, sehr viel weniger Zurückhaltung als beispielsweise im Westen dann auch bestimmte Meinungen, Gesinnungen da zur Schau zu tragen.
Genau da würde ich widersprechen. Bis kurz davor stimme ich Ihnen natürlich zu. Die haben jetzt echte Chancen, da milieustiftend, so würde man das wohl soziologisch sagen, zu wirken. Aber ich meine, der Landesverband der AfD, der sich im offenen Bruch mit dem Bundesverband befindet, der von offiziellen, selbst aus AfD-Perspektive, Rechtsextremisten gekapert worden ist, und zwar mit Rückendeckung des Landesvorstands, das ist der Schleswig-Holsteinische, meines Wissens westdeutsch. Ne? Sie haben in Bayern, können Sie Zeuge von Grabenkämpfen zwischen offenen Rechtsextremisten innerhalb der AfD, auch Landtagsfraktion und rechtskonservativen Kreisen, wie immer man die dann nennen will, werden. Das ist auch nicht aus Deutschland. Also diese aber, Nähe.
Was ich meine ist die Frage, auf welchen Humus trifft das und was ist akzeptiert, was ist nicht akzeptiert. Ich glaube, dass da doch noch ein Unterschied besteht zwischen dem, was so im Common Sense, im Gespräch, auf der Straße als normal akzeptiert wird, wenn wir dann mittlerweile solche Zuwachsraten haben in Ostdeutschland eben und weniger in Westdeutschland.
Da würde ich nur noch mal einwenden, dass Frau Sein-Wittgenstein in Schleswig-Holstein eigentlich erst richtig erfolgreich ist, seit sie offen auch die AfD-Bundesspitze als sozusagen sie verfolgend brandmarkt. Ja, das hat sie über den Zaun gehoben und das hat dafür gesorgt, dass sie beim letzten Landesparteitag eben wiedergewählt worden ist, obwohl sie damals schon innerhalb der Bundes-AfD als rechtsextrem galt. Ja, also das sind Geister, die da gerufen worden sind, die zu einer Selbstradikalisierung einladen, und zwar regionenunspezifisch, würde ich sagen. Aber das geht im Westen wie im Osten.
Würden Sie sagen, dass das, was wir jetzt bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg erlebt haben, dass das Vorboten sind für das, was ganz genauso auch im Westen passieren kann?
Kann auf jeden Fall. Auch schon passiert. Der Westen ist da, Stichwort Schleswig-Holstein, durchaus Vorreiter.
Ja, aber gut, wenn wir uns Wahlergebnisse anschauen, das sind doch nochmal, das ist maximal die Hälfte, wenn nicht sogar weniger von dem, was wir jetzt gesehen haben an blauen Balken.
Da stimme ich Ihnen absolut zu, da sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen.
Und auch bei der, wenn ich nachhaken darf, bei der Frage, wie viel dieses Potenzials verträgt eine Demokratie, ohne Schaden zu nehmen. Nach der Bundestagswahl habe ich die Aussage gehört, ich kann sie leider nicht mehr zuordnen, dass 12% AfD, dass man das verkraften kann mit Blick auf das Bundesergebnis. Dass allerdings 27% AfD, und das war damals das Ergebnis, in den ostdeutschen Ländern, dass es dann an die Substanz geht.
Ja, ich sehe den Punkt. Also da könnte ich wieder auf Frankreich zurückkommen, das Sie angeführt haben. Man hat sich da ja in der 5. Republik für ein radikal mehrheitsbildendes Verfassungsdesign, sage ich mal, entschieden. Das stünde einem gegen auch über 30%, würde ich sagen, wenn wir jetzt einfach uns diesen Zahlen spielen, was anderes kann das nicht sein, ja, hingeben. Also über 30% Verfassungsfeinden noch zur Verfügung. Also ich bin da etwas noch leidensfähiger, natürlich nicht williger. Man kann da noch was machen. Man müsste dann an den Institutionen drehen. Auch Leute mit ohne Mehrheit, wenn ich das so sagen darf, in Regierungspositionen hieven können. Das kann man machen, das kann man vertreten. Die Frage kocht dann runter, die Sie gestellt haben, um die auch zu beantworten. Ne? Nicht wer, Habeck.
Sie haben mich gehört, ja.
Die Frage kocht dann runter darauf, inwiefern dann eben doch innerhalb der AfD diese Flügelkämpfe, die da ausbrechen, noch kann man sich immer in so einer Stigmatisierungsgemeinschaft wähnen, aber irgendwann steigen da Leute aus. Ja? Ich höre jetzt, dass in Bremen, in Ihren Nachrichten im Übrigen, dass es in Bremen eine Spaltung gab, natürlich eine Fraktion mit 5 Leuten, ja, aber trotzdem. Da sind offensichtlich die 3 rausgegangen und haben einfach keinen Bock mehr auf diese extremistische Rhetorik. Warum soll das nicht auch in mehreren Bundesländern passieren? Meinethalb zuerst im Westen. Ja? Also da habe ich eine Hoffnung.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Diese beiden Landtagswahlen gestern haben viele Zahlen hervorgebracht, über die man nachdenken muss. Eine Zahl finde ich sehr beeindruckend, die Wahlbeteiligung. In Brandenburg ist sie um 14 Prozentpunkte auf 61% gestiegen, in Sachsen sogar um 17 Prozentpunkte auf knapp 67%. Michael Koss, steigende Wahlbeteiligung immer gut, oder?
Ja, ich würde wirklich sogar mit Ja antworten. Die ist gut, weil wenn sie Unzufriedenheit wird irgendwann manifest und hier ist sie an der Urne und nicht an der Waffe. Manifest geworden. Von daher ist das alles noch in Ordnung. Und man hat zumindest die Möglichkeit, und dass man die in dem Maße bekommen würde, war nicht mal abzusehen. Ja? Die Möglichkeit, nochmal in beiden Bundesländern 5 Jahre lang auf die demokratiekompatiblen Forderungen der AfD, und das sind ja durchaus welche, einzugehen. Und dann wird sich weisen, wie viele Leute man entweder davon überzeugt, dass die AfD vielleicht doch nicht ihre politische Heimat ist, oder davon überzeugt, gegen diejenigen, die mit der Demokratie nicht so gut auf einem Fuß stehen, innerhalb der AfD vorzugehen. Also es gibt Möglichkeiten.
Ich finde das ganz interessant, so als Antwort auf die, wie sagte man noch, die asymmetrische Demobilisierung der CDU, also im Prinzip alle einschläfern. Wir sehen jetzt also, die Hauptzuwächse kommen durch die AfD. Die AfD hat sehr viele Nichtwähler gewonnen, gleichzeitig auch die andere Seite mobilisiert, die gemerkt haben, ich muss wohl besser hingehen, um hier nicht das Schlimmste vonstatten gehen zu lassen. Aber politisch finde ich das interessant, weil ich glaube, in diesem Erstarken der AfD liegt ein ganz gesunder Weckruf für eine Politik, die sich unglaublich zurückgelehnt hat, auch aus ideologischen Gründen, in der Zeit, in der man dachte, naja, der Staat ist für immer weniger zuständig, er kann das auch nicht leisten. Ich glaube, gerade in Ostdeutschland waren die Gebietsreformen dafür sinnbildlich, wo man aus sehr rationalen Erwägungen gesagt hat, das ist alles viel zu klein hier von der Struktur, wir müssen riesengroße Landkreise schaffen und damit aber den Menschen auch ein Stück weit Heimat und Verbundenheit genommen hat. Dieses Geld muss man wohl ausgeben, um zu sagen, nein, der Staat ist da.
Ganz kurz, ich gestand mir einen kleinen kritischen Hinweis. Der Weckruf gehört natürlich auch in den Giftschrank der Nachwahlfloskeln, mit Verlaub.
Okay.
Dem Herrn hat aber kein Parteipolitiker jetzt hier gesagt. Nein, aber im Ernst, dieser Ruf ist natürlich auch, denke ich, schon längst gehört worden.
Sie sagen jetzt einfach nur Ruf.
Okay. Das, was man da tun kann, tut man, und das kann man nicht über Nacht tun. Man muss es eben auf diese Art und Weise ausgehen, sich lassen. Ich glaube, am Ende wird man nicht umhin kommen, diese ganze Rhetorik der Alternativlosigkeit nicht nur verbal zu verdammen, sondern auch in Verhalten umgemünzt zu umgehen, indem man eben manche Dinge nicht mehr als sakrosankt erklärt, nur weil sie möglicherweise in einer Globalisierungslogik der Ökonomie einem kompetitive Vorteile verschaffen. Ich will hier überhaupt keinem Postkommunismus das Wort reden, aber Dinge nicht anzupacken, nur weil der Markt das nicht will, das heißt, ist jetzt wirklich hart an die Wand gefahren. Das wäre für mich, um das Wort jetzt auch nochmal vollumfänglich zu benutzen, der Weckruf, der hier rausgeht, ja, die ganze Zeit.
Ich habe jetzt mal zum Abschluss dieses Gesprächs eine wilde These, dass das, was der Kommunismus, also der real existierende Sozialismus, als Gefahr für den Kapitalismus im Systemkonflikt war, nämlich eine Mahnung auf jeden Fall, sozialen Ausgleich zu schaffen, da nicht zu übertreiben, der weggefallen ist mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes, dass wir jetzt durch den Populismus, vor allem von rechts, im Prinzip eine neue Mahnung bekommen. Passt auf, ihr dürft die Gesellschaften nicht so auseinanderdriften lassen.
Absolut. Das ist sozusagen das, was die AfD da und die ganzen ähnlichen funktionalen Äquivalente in anderen Ländern Westeuropas oder Osteuropas auch vertreten, ist auch ein funktionales Äquivalent zum Kommunismus in der Zeit des Kalten Krieges. Nur dummerweise lässt er sich diesmal eben nicht unter einer Käseglocke lassen sich die Stellschrauben an den Stellschrauben drehen, sondern Länder wie China, die damals eben auf der ökonomischen Landkarte keine Rolle gespielt haben, spielen da auch eine Rolle. Das kann aber keine Entschuldigung sein, das fällt einem auf die Füße, zu sagen, wir können da und dafür kein Geld ausgeben. Dann opfern wir das, was wir immer ins Schaufenster stellen wollten als freiheitliche Demokratien. Und da sollten wir zu Hause erstmal anfangen mit unseren Hausaufgaben, um auch nochmal so ein Entschuldigung, Wort zu benutzen, bevor man eben anderen Wasser predigt und selber Wein trinkt.
Verlassen wir nochmal die eigenen Sorgen und Fragen. Großbritannien geht in eine spannende Woche. Ab morgen kommt das Parlament noch einmal zusammen, bevor Boris Johnson es dann in die viel diskutierte Zwangspause schickt. Heute hat der Premierminister eigentlich ein Treffen haben sollen mit parteiinternen Gegnern seiner Brexit-Pläne, hat dieses Treffen aber abgesagt. Michael Koss, Politikwissenschaftler, weiter an meiner Seite. Dieser Mann hat offenbar kein Interesse an Ausgleich.
Ja, dieser Mann hat ein politisches Ziel, wiedergewählt zu werden. Und er verfolgt es mit den ihm dafür allen aussichtsreichen erscheinenden Mitteln innerhalb der englischen Verfassungsordnung. So könnte man es erstmal sagen. Ich glaube, man sollte nicht verwechseln, wenn man dieser Brexit-Geschichte inhaltlich sehr kritisch gegenübersteht, dass das jetzt deshalb prozedural, was da vor sich geht, gleich automatisch ein Problem ist. Das würde ich bestreiten.
Also Sie sagen, dass diese Zwangspause, so wie sie ja hier tituliert wird in den Medien weitgehend, das ist ein gutes Recht, das zu machen. Das kann man so machen politisch.
Gutes Recht, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also man sollte nach meiner Lesart, und ich habe mich da durchaus eine Zeit mit beschäftigt, ist das britische politische System darauf gebaut, dass regiert nicht, wer eine Mehrheit hat, sondern gegen den keine Mehrheit steht. Mhm. Ja. Überall in den Regeln, die auch kodifiziert sind, steht nicht die Mehrheit, da steht die Regierung. Ja? Und die Regierung kann morgen gestürzt werden. Also ja. Wirklich morgen.
Das
passiert nicht.
Ja, mal sehen, was diese Woche passiert.
Ist bislang nicht passiert. Ich erinnere an die Abstimmung mit 8-mal ja, nein, vielleicht. Ja. So kommen sie halt auch nicht weiter.
Ja, da stand es aber noch nicht spitz auf Knopf. Ja. Das ist natürlich jetzt die andere Situation. Was Sie anfangs sagten, mein Idealbild, jetzt komme ich mit einem Idealismus, mein Idealbild eines Regierungschefs sollte sein, im besten Sinne Johannes Raus, versöhnen statt spalten. Also dass er feststellt, ich habe ein Land, das in dieser Frage tief gespalten ist. Ich habe ein Parlament, das idealerweise eingebunden werden sollte. Jetzt ist diese neue Logik auch möglicherweise begünstigt durch Wahlsysteme, dass man sagt, nein, ich brauche gar kein versöhntes Land, ich brauche eigentlich nur die stärkste Minderheit, um weitermachen zu können. Und das finde ich politisch höchst, es erschreckt mich, weil ich immer denke, Menschen, die in die Politik gehen, müssen doch den Anspruch haben, die Leute zusammenzubringen.
Da würde ich dann das aufgreifen, was Sie sagen, und sagen, ja, Deutschland ist so das Land der hehren Ideale. Großbritannien ist das Land des sehr nüchternen Pragmatismus. Dann gucken wir uns einfach mal an, sagen wir mal die letzten 150 Jahre, wie das mit der Demokratie in den beiden Ländern so geklappt hat. Und dann würde ich Sie zurückfragen, wer mit seiner Grundlogik jetzt besser aufgestellt ist.
Okay, also weniger Idealismus, mehr Pragmatismus.
Wir wären gern zärtlich und nicht roh, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Also manchmal ist es einfach sehr schwer. Ich will jetzt überhaupt nicht eine Lanze für Boris Johnson sprechen. Ich möchte nur sagen, dass im britischen politischen System, wo die Prämie eindeutig auf der Entscheidung liegt und nicht auf der Integration, der Proportionalität, dem Konsens, wie immer Sie das nennen wollen, dass im britischen politischen System all dieses Handeln grundsätzlich möglich ist. Ja, ob das deswegen gut ist, darüber müssten wir noch weiterreden.
Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit Michael Koss, Politikwissenschaftler, noch an der TU Dresden, bald an der Universität in Lüneburg. Wir haben heute viel gesprochen über die beiden Landtagswahlen, noch ein kleines bisschen über Boris Johnson. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wenn Boris Johnson in der deutschen Politik wäre, in welcher Partei wäre er denn?
Na, aktuell denke ich, könnte er im deutschen System sich eigentlich nur als funktionales Äquivalent von Alexander Gauland durchboxen, weil sie mit echter Regierungsmacht diesen autoritären Attitüden in Deutschland nicht weiterkommen. Sie sind eingehegt institutionell im deutschen politischen System. Ja, das Verfassungsgericht steht ihnen eigentlich nicht nur auf dem Fuß, das steht ihnen eigentlich auf ihrem ganzen Körper. Deswegen kommen sie da nicht durch. Aber Alexander Gauland kann da einiges von ablassen, von der Rhetorik, die wir von Boris Johnson gerade zu hören bekommen.
Michael Koss, vielen Dank für diese letzte Schlagzeile. Boris Johnson ist der Alexander Gaulands Großbritanniens. Ich danke mich ganz herzlich für Ihren Besuch hier heute.
Sehr gerne, vielen Dank.